Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Guten Morgen, Jannik.
Guten Morgen, Peter.
Hi. Die zweite besondere Folge, nachdem wir letzte Woche schon meine Urlaubssession gemacht haben. Mhm. Und ich ja eigentlich den Nils angekündigt habe von der Firma Clear Audio. Da muss ich direkt mal erklären, ich sitze mit Corona gerade auf meinem Teppich im Wohnzimmer und das Mikrofon steht auf einem Schaukelpferd.
Warum denn auf dem Schaukelpferd?
Och, ich habe so einen ganz kleinen Mikrofonständer da nur dran und die Höhe war eigentlich super. Also ich sitze hier auf dem Boden rum, hab eine Tasse Tee in der Hand, türkischer Apfel, sehr lecker. Und genau, und dachte, ich quatsch heute mal mit dir, Jannik.
Ja, sehr gerne.
Du liegst auch im Bett, ne?
Ich liege im Bett, ja, wir sind beide krank. Ich hab einen Tee, Ingwer-Zitrone habe ich.
Auch ich hasse Ingwer. Nee, ich find's voll geil. Mega geil. Das geht meiner Frau auch so. Die will mich immer verleihen. Herrlich. Jannik, ich finde das cool, dass ich mit dir quatsche. Mega. Weil dich kennt noch keiner, gefühlt.
Hallo?
Ja, hallo. Du bist das jüngste Mitglied bei uns in der Firma.
Mhm, mhm.
Sowohl, du bist ja im Juni hast du angefangen, oder?
Ja, ich glaube, es müsste mein vierter Monat jetzt sein, ja.
Aha.
Juni.
Aha. Das heißt, hallo Jannik. Und außerdem bist du mit 27 auch der jüngste Spross.
Mhm.
Du bist noch ein Jahr jünger, glaube ich, als der Kolja, oder?
Ja, ich glaube, ja, Kolja müsste 29 sein, glaube ich. Irgendwie sowas.
Noch mehr, mein ja. Gott. Und wir kennen uns eigentlich schon ewig. Ich habe dich übers Musikmachen kennen wir uns schon lange und über einen geteilten Freundeskreis quasi.
Ja,
ich habe dich mal, glaube ich, mal gesehen, Gitarre spielen live in Bausendorf, meine ich damals. Bin mir nicht sicher. Die Kante.
Das kann sehr gut sein, ja.
Genau, und wir quatschen gleich noch ein bisschen über Recording heute. Weil ich habe ja letzte Woche über Lester Young geschnackt, so eine Aufnahme, die, wie ich da auch letzte Woche schon mal erwähnt habe, die quasi live entstanden ist, also nicht live vor Publikum, sondern gemeinschaftlich recorded in einem Raum.
Mhm.
Und das nennt man dann live, wenn alle gleichzeitig spielen, ne?
Ja, genau. Also es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten, wie man Musik aufnimmt. Das eine ist das Live-Verfahren, so wie du auch gerade erklärt hast. Alle Musiker sitzen quasi in einem Raum oder in voneinander getrennten Räumen und nehmen gleichzeitig die Musik auf. Mhm. Und das andere wäre dann das Overdub-Verfahren. Heißt, man hat die Musiker spielen alle nacheinander und man legt dann die Spuren übereinander und mischt die dann untereinander.
Ich finde das halt so cool, wenn, also Lester Young nochmal als Beispiel, aber auch, keine Ahnung, Monty Alexander, Live at Montreux oder irgendwas anderes Altes. Also das sind ja Aufnahmen, die sind teilweise aus den 60ern, 70er Jahren oder so und trotzdem sehr gut.
Mhm.
Und das finde ich immer so spannend, ne, dass man nicht unbedingt sagen kann, alte Aufnahmen sind schlechter als junge Aufnahmen, sondern da muss ja jetzt irgendwie etwas sein, weswegen, also man würde ja heute immer denken, okay, die Technik ist viel weiter, das klingt alles jetzt viel besser. Von mir ist auch die Mikrofone. Dabei ist ja auch so, dass zum Beispiel teilweise ganz legendäre Mikrofone schon sehr, sehr, sehr lange, seit vielen Jahrzehnten gleich gebaut werden irgendwie. Und ja. Das heißt, da hat sich ja jetzt erstmal in dem Mikrofon nie scheinbar nicht so viel verändert. Da muss es ja irgendeinen anderen Punkt geben.
Ja, es ist wirklich ein riesiges, unglaublich spannendes Feld und wie du sagst, es hat sich unglaublich viel verändert. Es sind ganz viele neue Technologien dazugekommen, also spätestens mit dem Computer und der Digitalisierung der Aufnahmen, ne? Ein ganz, ganz, ganz großes Feld, was halt auch das Overdubben so einfach macht mittlerweile. Aber früher war tatsächlich das Musikaufnehmen so ein bisschen wie eine Raketenwissenschaft. Also wenn man sich so alte Archivaufnahmen von den Beatles in den Abbey Road Studios anguckt oder so, die sitzen da alle mit Kitteln an den Konsolen, ne? Und es sind so wirklich so alles so fein säuberlichst am Einstellen und so, weil es halt einfach noch, ja, so jung war, halt einfach Musik aufzunehmen und dann auch auf die Art und Weise aufzunehmen, wie das halt dann früher gemacht wurde, ne? Und Und klar, es hat sich unglaublich viel verändert, aber auch wie du sagst, das heißt nicht unbedingt, dass es auch gleich besser geworden ist. Und es gibt so diesen ewigen Streit, auch so bei uns unter den Tontechnikern und den Produzenten, so analog versus digital, was ist jetzt besser und kann überhaupt das eine besser sein als das andere? Und da gibt es natürlich die verschiedensten Lager mit den verschiedensten Meinungen. Mhm. Aber das Wichtige ist eigentlich viel mehr, also so geht's mir, wie man mit den Technologien umgeht. Ne? Also ich muss wissen, was ich da mache. Ich muss wissen, was ich für Aufnahmegeräte habe, was ich für Mikrofone habe. Ich muss wissen, wie nehme ich überhaupt was für ein Instrument auf. Raumakustik, ein ganz großes Thema. Ne? Also nicht nur bei mir in meinem Hörraum, sondern auch die Raumakustik in dem Raum, in dem ich aufnehme, in dem die Instrumente sind und die Musiker. So, das ist ein riesengroßes Feld, bei dem ich einfach ganz viel Know-how brauche, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und das entscheidet dann letztendlich auch, wie gut die Aufnahme zum Schluss wird. Ne? Also es gibt so eine klassische Hierarchie, was ist eigentlich das Wichtige in der Aufnahme? Ne? Also was macht eine gute Aufnahme aus? Und der allerwichtigste Punkt vor allem ist erstmal der Musiker. Ne? Wenn ich einen schlechten Musiker habe, ne? Ja, also ist ja das leider so. Ja.
Das wäre ja schockierend. Sonst. Ja.
Ich hab einen Musiker, der kann sein Instrument nicht spielen. Klar, das wird natürlich nicht so cool klingen. Ne? Das kann noch so gut aufgenommen sein, aber es wird mich einfach nicht abholen, wenn das nicht die nötige Emotionalität hat, wenn es nicht mit einer guten Technik gespielt wird. Natürlich gibt es auch Musiker, die haben keine gute Technik, aber die bringen das emotional so gut rüber, dass ich mir denke, Alter, Wahnsinn, Wahnsinnsstück, Wahnsinnskomposition, ne? Mhm. Auch wieder so ganz viele Faktoren. Dann natürlich, was habe ich für Instrumente, ne? Also ein schlechtes Instrument wird immer schwieriger aufzunehmen sein als ein gutes Instrument, das halt einfach wesentlich besser klingt, wesentlich besser gebaut ist, das genau so klingt, wie es eigentlich klingen soll oder das sehr, sehr speziell klingt. Und dann natürlich,
Also ich finde, allein das, wie du sagst, mit dem Overdubbing ist heute, also dass man heute quasi Spur für Spur aufnehmen kann, dann einzeln bearbeiten, dass man viel tiefgehender bearbeiten kann, die ganzen Aufnahmen.
Ja, genau.
Und dann halt eben nachher drüber mixt, auch viel einfacher nochmal das Ganze korrigieren kann. Das finde ich ja so spannend. Ne? Also die haben ja damals dann, wenn man es analog aufgenommen hat, halt alle gleichzeitig eingespielt. Das heißt, ein Fehler, das Ding ist im Kasten. Dann machst du es halt nochmal. Aber es ist ja heute viel einfacher zu sagen, okay, ne, Pianist, letztes Mal war es Oskar Peterson, wo ich so begeistert war, dass der da so ein wahnsinniges Solo raushaut und das in einer unglaublichen Geschwindigkeit und trotzdem, auch wenn man es mit Kopfhörern abhört, der Typ verspielt sich halt null.
Ja.
Das ist ja dann nochmal beeindruckender, wenn man weiß, dass das quasi ohne Netz und doppelten Boden einfach aus seinen Fingern kommt.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Heißt aber im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass heute die Musiker schlechter geworden sind. Ne? Also man muss auch ein bisschen aufpassen. Ne?
Ja, das will ich nicht sagen.
Aber klar, also da musste alles passen, da musste alles auf den Punkt sein von dem, wie der Musiker spielt, über die Aufnahme, ne? Wie ist es mikrofoniert, wie ist es wie habe ich das als Tontechniker gepegelt? Ich hatte nur ganz wenige Versuche, ne? Weil die Materialkosten natürlich auch viel höher waren damals. Ne? Heute, wenn mir irgendwie eine Aufnahme nicht gefällt, dann lösche ich sie von der Festplatte und sie ist weg. Damals hatte ich halt einfach nur eine begrenzte Anzahl an Tonbändern zur Verfügung und wenn ich die immer wieder neu bespielt habe, ist auch die Qualität schlechter geworden. So, das ist, also es war früher, war das wirklich tricky, gute Musikaufnahmen zu machen, ja, Tatsache.
Das finde ich halt, ich finde das super spannend, darüber mal nachzudenken, weil das hat ja keiner auf dem Schirm quasi, ne, dass man in dem Sinne früher einfach mit einer Vierspur oder so Bandmaschine quasi recordet hat, also dass man einfach, ich meine, dass die Spuren definieren dir unterm Strich ja dann die Anzahl der Mikrofone und das ist ja schon krass, ne, wenn du jetzt irgendwie fünf Typen im Studio hast und sollst das mit vier Mix aufnehmen, dann Das ist schon spannend.
Ja, genau, dann wird das schon spannend. Und das ist auch das, warum so alte Aufnahmen immer so einen gewissen Charme haben, ne? Weil ich war extrem eingeschränkt in der Art und Weise, wie ich aufnehmen konnte und musste deswegen versuchen, mit möglichst wenig, also mit wenig Mikrofon, ein möglichst großes Spektrum von den Musikern, die da vor mir stehen, aufzunehmen, ne? Und dadurch wirkt das halt oft auch gerade dann so plastisch und so echt halt einfach. Ne, weil heute habe ich ganz andere Mikrofonieverfahren, die entwickelt wurden. Ich mache viel mehr in der Nahmikrofonie. Ich kann viel mehr nachbearbeiten später. Ich kann viele kleine bis große Eingriffe machen, die dann das Musiksignal halt auch drastisch verändern. Ja, und dementsprechend hat sich natürlich auch die Hörgewohnheit verändert, ne? Und die jetzt halt heutzutage herrscht, ne? Also viele Leute, die jetzt so mit so moderner Musik aufgewachsen sind, die denken sich halt, wie klingt denn das, ne? So eine alte Beatles-Aufnahme oder eine alte Jazz-Aufnahme oder so. Aber da steckt so viel Charme und so viel Körperlichkeit drin. Das finde ich einfach super, super spannend.
Auch so atmosphärenmäßig, ne?
Ja, genau.
Wo du aber gerade sagst, nah mikrofoniert, das bringt mich ja eigentlich aufs Thema nochmal. Also wir beide sprechen ja heute im Prinzip deswegen, weil du ja auch einfach sehr viel Know-how übers Recording hast, weil du einfach viel recordest, auch für Bands. Mhm. Und vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, wir haben mit Nils Hölscher schon mal ein Video gemacht. Und zwar über Tonarmvergleiche. Da haben wir einen radialen Tonarm, ich glaube den Tracer damals, gegen den TT5 von Clear Audio gespielt.
Ja, genau.
Haben das recorded. Und das, was wir damals als Grundlage, als Quelle hatten, war eine Schallplatte, die hast du selber aufgenommen und auch selber eingespielt.
Yes, ja, genau. Das,
Janik Kinzig, Ruhe, ne?
Nee, Pause.
Pause!
Pause heißt das Album. Aber es gibt ein Stück, das heißt Ruhe.
Ach, verdammt, ja. Deswegen.
Ja, die ganze Ruhe, die ganze Pause.
Ja. Auf jeden Fall war das, ja, genau so. Das war, das ist ja ein Pianostück, was unheimlich nah mikrofoniert ist oder zumindest laut mikrofoniert ist, wo du einen sehr hohen Gain hast, wo du sehr viel Umgebungsgeräusche, auch Mechanik, eigentlich ganz witzig, ne? Du hast ja quasi Dinge aufgefangen bei dieser Aufnahme vom Piano, wo du klassischerweise eigentlich versuchen würdest, diese Geräusche zu minimieren.
Ja, genau, das ist echt ganz witzig. Ich hab damals in einem ganz, ganz alten Haus gewohnt und mein Vermieter hat direkt über mir gewohnt und ich habe im Grunde ihn immer so, ich habe den knarzenden Boden immer gehört, wenn er irgendwie durchs Wohnzimmer gelaufen ist. Und er hat mich im Umkehrschluss auch immer Klavierspielen gehört. Ne? Und dann musste ich mir irgendwas überlegen, um abends und nachts auch Klavier spielen zu können. Ja. Und habe dann einfach einen Filz zwischen die Saiten gemacht. Es gibt bei jedem Klavier, gibt es das sogenannte Moderatorpedal. Und da wird dann einfach ganz normal ein Filz zwischen die Saiten gelegt. Und das ist dafür da, um halt zu üben.
Um leise zu spielen.
Genau. Klingt eigentlich nicht sonderlich gut.
Ja,
aber,
kann ich vorstellen.
Aber mittlerweile ist daraus so eine ganze Pianistengeneration entsprungen, die irgendwie sich diesen Moderator zunutze gemacht haben, weil er einfach unglaublich schöne Klavierklänge erzeugt, weil die Saiten dadurch sehr, sehr bedämpft werden und der Anschlag ein ganz anderer wird. Und jetzt war das so, dass ich mich auch noch ein bisschen mehr hören wollte, weil es tatsächlich sehr, sehr leise war. Und dann habe ich das Mikro, habe ich das Klavier mikrofoniert, um mich auf meinen Kopfhörern zu hören. Und da ist mir aufgefallen, wie unglaublich sensibel dann die Mikrofone auf das Klavierspiel reagiert haben und auf alles, was an Umgebungsgeräuschen auf einmal dazugekommen ist. Weil
Da ist, glaube ich, auch ein Vogel zu hören oder so, oder?
Ja. Viele
Aufnahmen und so. Also
viele, viele Umgebungsgeräusche. Irgendwann hört man draußen mal jemanden kehren. Ich hatte einen Ofen in der Wohnung, den hörst du knistern. Das ist echt total witzig. Ja. Und das ist das Spannende. Dadurch, dass natürlich jetzt der Pegel des Klavieres so niedrig war, musste ich das Mikrofon in seinem Gain natürlich relativ hoch stellen.
Ja.
Und dadurch werden...
Also Gain ist die Vorverstärkung, ne?
Genau,
also
genau.
Die Mikrofonvorverstärkung, ja.
Genau, genau. Und dadurch, dass ich diese Vorverstärkung so hochstellen musste, wird das Mikrofon natürlich sehr sensibel und nimmt dadurch halt auch mehr Umgebungsgeräusche auf. Heißt also, der Pegel der Umgebungsgeräusche wird im Verhältnis ähnlich laut wie der Pegel des Klaviers selbst. Und so werden dann die Geräusche... der Finger auf den Tasten, mein Atem, die ganze Mechanik, der ganzen Hämmer, die weiteren Umgebungsgeräusche wird halt irgendwie dann Teil der Musik oder Teil dieser Aufnahme. Und das ist das, was das so, ja, so spannend und charmant macht. Und so habe ich dann ein ganzes Album aufgenommen, genau.
Wir werden davon noch ein Stück einspielen später. Und genau. Hört euch das mal an, super interessant. Und im Übrigen, wenn ihr da Spaß dran habt, wir haben, du hast noch Platten, oder?
Ja, ich hab noch genug. Es gibt, ich habe eine Kleinauflage machen lassen von 300 Stück, 150 weiße, 150 schwarze und da sind noch genug von da.
Ist ja jetzt interessant, ne? Hörst du bei deiner eigenen Aufnahme? Mhm. Ein Unterschied zwischen weißen und schwarzen Vinylplatten?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich hätte jetzt echt eher gedacht, du fragst, ob man überhaupt einen Unterschied hört zwischen digital und analog. Ne, ist ja auch super spannend. Aber weiße
Platte. Das war nicht
Platte,
die Frage.
Ja, weiße Platte, schwarze Platte. Ich habe noch nie so wirklich drauf geachtet, muss ich sagen.
Wir reichen das mal nach. Wir machen da den gewohnten Faktencheck, wie man so schön sagt.
Ey, das ist spannend. Lass das wirklich mal machen.
Das ist wirklich spannend. Weil das ist ja ein Thema, ne? Es gibt ja, weil ein Kunde hat mir jetzt die Tage erzählt, das wäre nicht mehr so. Das würde man nicht mehr hören. Bei aktuellen Pressungen irgendwie, also die, mal gerade ganz banal, ist natürlich logisch, du hast ja eine andere Zusammensetzung des Materials, auf das geschnitten wird, nachher gepresst wird und dann, also gepresst und dann ist ja irgendwie klar, dass du, also zumindest mal verständlich, dass du technisch irgendwie einen Unterschied hättest im Schwingverhalten und so weiter, ne, von der Nadel. Ja, genau. Die Frage ist natürlich, ob man es auch wahrnimmt bei so einer Platte.
Ja.
Aber finde ich interessant, das reichen wir mal nach. Wir haben aber noch einen Song für alle rausgesucht, den du recorded hast.
Ja, genau.
Jetzt nicht von dir selber, sondern von einer super geilen Band. Ich bin hin und weg. Ich habe nur den Namen nicht im Kopf. Hau mal raus.
Humblo heißt die Band. Humblo. Das sind befreundete Musiker. Die haben alle in Köln studiert an der Uni. Alle Musik studiert. Genau. Und wir haben zusammen eine EP aufgenommen. Die wir mehr oder weniger so im DIY-Modus. Wir waren gar nicht in einem Studio, wir haben das bei mir zu Hause im Wohnzimmer gemacht und haben da echt versucht, so mit wenig Mitteln das Beste rauszuholen.
Lass uns da mal gerade reinhören. Someone lit a spark and left a vicious flame.
So I'll say hello, wishing there was so much less that you really shouldn't know. Okay, I get it, and I'll say it, but I'll say it slowly. A couple of drinks.
Also ich find's super cool. Ich finde es wirklich, also großartig. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Geil, vielen, vielen Dank.
Also ich finde gerade, wie heißt die Sängerin?
Die Sängerin, das ist die Jackie Bastek. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir. Unglaubliche Sängerin, unglaubliche Musikerin. Ich bin auch begeistert von ihr.
Ey, Wahnsinn, ich finde, sie hat so eine Mischung aus, ich für mich würde sagen, eine Mischung aus Kate Nash und Melody Gardot.
Geil, spannend. Ja, es ist also, abgefahren, was sie mit ihrer Stimme macht, wie viel Herzblut sie da in ihren Gesang reinlegt und so. Ich bin wirklich immer sehr berührt, wenn ich sie spielen hören darf und halt auch, wenn ich sie dann aufnehmen darf. Das ist wirklich was ganz Besonderes.
Gehen wir mal ganz kurz noch drauf ein. Jetzt wird es langsam ein bisschen lang, aber ich will noch, wirklich mal, was ist da alles drin? Also jetzt nimm mal den Track. Also klar, Schlagzeug, Gitarre, Gesang, Kontrabass oder?
Genau, also die Grundinstrumente, also die Grundinstrumentierung von der Band ist immer Schlagzeug, Kontrabass, Gitarre, Gesang. Die Jackie spielt auch Gitarre.
Okay.
Und in der Aufnahme ist am Anfang und in der Bridge ist auch noch ein Klavier zu hören. Das ist auch ähnlich bedämpft, so wie ich das auf meinem Album mache. Weil das denen einfach so gut gefallen hat, dass sie da irgendwie so ein bisschen was mit reinbringen wollten. Genau. Und das ist immer so diese Grundbesetzung. Und das ist auch das, was man auf dem
Album hat. Ist das jetzt live recorded oder ist das halt in Spuren gemacht?
Das ist tatsächlich in Spuren aufgenommen, also klassisch Overdub-Verfahren.
Ja.
Heißt, wir haben zuerst das Schlagzeug aufgenommen, beziehungsweise als allererstes nimmt man dann immer eine Art Guide-Track auf. Das heißt, in der Regel die Jackie mit Gitarre nimmt einmal den Song auf, so wie er sein soll später, und dann nimmt man alle Instrumente danach nochmal neu auf und so wie sie sein sollen und fügt noch Sachen hinzu, wenn man noch irgendwelche anderen Percussion-Elemente da, hinzubringt, das Klavier. Und so haben wir dann nach und nach alle Instrumente einzeln aufgenommen, um dann halt nachher in der Mischung dann noch größtmögliche Eingriffsmöglichkeiten zu haben, genau.
Die Band gibt es auf Spotify aktuell nur? Mhm. Also nur in Anführungszeichen?
Ja, ne? Leider nur auf Spotify. Ich bin schon.
Aber es gibt ja CDs oder nicht?
Es gibt auch CDs, ja. Also man kann auch Musikvideos gucken, aber es gibt tatsächlich so käuflich nur CDs und man hört sie auf Spotify.
Cool. Also wenn ihr da Spaß dran hättet, so eine Aufnahme mal zu haben, können wir gerne vermitteln.
Sehr, sehr
schickt
gerne
uns einfach eine E-Mail und dann kümmern wir uns drum. Dann kann der Yannick da vorpreschen. Ich wollte noch.
Scheit.
Genau. Die Ware ist heiß. Ich wollte gerade noch einmal auf eine Sache eingehen. Und zwar Senior Schmitz, Christoph Schmitz, war so lieb und hat mir in meine Quarantäne ein neues Produkt gebracht, was wir gerade testen. Und das ist erwähnenswert, weil das ist ein Lumin. Und wir sind eigentlich schon länger interessiert an der Marke Lumin, weil das sind sowohl als auch, also es sind Streaming-Bridges in der Regel oder eben Streamer. Also wir können also von Musikdiensten Musik hören, unter anderem auch lokal natürlich und auch Internetradio. Aber wir haben den Unterschied zwischen Bridge und Streamer ganz banal kurz. Die Bridge gibt nur digitale Signale raus und der Streamer hat einen integrierten DAC. Und ich habe mir auf jeden Fall diesen Lumin jetzt mal angehört hier zu Hause. Das ist jetzt ein U2 Mini, der hat keinen DAC, also das ist eine Bridge. Und ich spiele den zu Hause gerade an einen externen DAC eben per USB zu. Und ich bin ziemlich begeistert. Das Ding kann sehr, sehr viel. Das ist so der Grund eigentlich, warum wir Interesse an Lumin haben, weil die Streaming Bridges, die wir bisher haben, klanglich hervorragend sind. Und auch viel können, aber der Lumin hat noch eine größere Ausstattung im Vergleich. Oder eine andere, sagen wir. Also ein Auvenda zum Beispiel oder Melco, die führen wir ja bisher viel. T&A hat auch Bridges. Die haben zum Beispiel Festplatten integrierbar. Also der Melco hat immer welche drin. Der Auvenda kannst du es integrieren. Also die sind auch eigene Server. Aber der Lumin hat dafür als Unterschied AirPlay 2, was die anderen Produkte nicht bieten, und hat Internetradio auf Basis von TuneIn.
Geil, mega spannend. Der hat bei uns im Laden gelegen, glaube ich, die Woche. Ja. Ich kam leider auch noch nicht dazu, mir den mal genauer zu Gemüte zu führen. Ich bin echt gespannt.
Also Grüße an der Stelle an IAD. Das ist der Vertrieb von Lumin unter anderem in Deutschland. Und wir haben das zur Leihe bekommen, das Produkt. Und bin da sehr dankbar für, weil ich habe letzte Woche war ich im Urlaub und da kam der irgendwann an. Und diese Woche mit Corona habe ich halt gedacht, okay, wenn der jetzt schon mal hier ist und ich wollte das Ding einfach mal hören, habe ich ihn halt jetzt hier stehen. Deswegen habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht verglichen, natürlich mit anderen Bridges. Das müssen wir da noch machen. Inwiefern das ein Profit bietet oder anders klingt halt einfach, das mache ich dann noch. Ich wollte noch eine Sache erwähnen, und zwar von AudioQuest gibt es ein Angebot. Das habe ich heute Morgen gelesen in den Mails. Und zwar, das ist echt spannend, weil die Niagara 1200 ist aktuell bis Ende des Jahres verfügbar anstelle für 12,99 für 9,99. Das ist eine Netzfilterleiste. Ne? Du kennst die, Yannick? Eine 6er, glaube ich. Und davon sind, meine ich, ein oder zwei High Current Ausgänge, also für Vollverstärker. Der Rest sind dann Quellgeräte. Also die haben sind kleiner abgesichert. Und eine super gute Netzfilterleiste für das Geld, finde ich, weil die ist gut verstaubar, die ist nicht so groß. Die klingt sehr, sehr gut. Und die hat eine Filterung auch intern gegeneinander. Also wir filtern eben auch die Wechselwirkung zwischen Digitalgeräten und Analoggeräten, weil jedes Digitalgerät, also Schaltnetzteile zum Beispiel, geben einfach auch etwas ins Netz zurück und das filtert sie dann gegeneinander. Kann man also mal probieren.
Echt cooles Ding.
Und der Kobalt ist, AudioQuest hat den Kobalt, den habe ich in der letzten Folge mal bequatscht, der ist auch jetzt im Angebot, anstelle für 3,29 für 2,49, glaube ich, bis Ende des Jahres. Kann so ein Weihnachtsgeschenkding sein.
Tipptopp.
So, alles ausgequatscht. Die längste Folge, die wir je gemacht haben.
Es gibt aber auch so viel zu erzählen über Musik und Tontechnik. Mega spannend.
Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, weil wir, ich fand es einfach mal cool, das zu erwähnen. Ne? Wir haben jemanden da, der da ganz nah dran ist und ich finde, jeder, der gerne Musik hört, man beschäftigt sich, also ich persönlich oft mit Hi-Fi, aber mit dem hinten dran halt weniger. Und das finde ich einfach mal witzig, dass wir die Quelle jetzt hier haben. Also
voll,
dich.
Voll.
So, dann ich wünsche dir eine gute Besserung.
Vielen Dank, die wünsche ich dir auch, Peter.
Und eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns alle nächste Woche wieder.
Ja, bitte. Ich vermisse euch schon.
Mach's gut. Ciao, ciao. Und im Anschluss kommt jetzt noch dein Track. Also, Leute, dranbleiben. Viel Spaß damit. Ciao, ciao.